Ich komme jetzt gleich mal mit einer etwas vielleicht befremdenden Frage auf euch zu. Wenn ihr euer Lebensende vor Augen habt, gibt es eine Botschaft, die ihr euren Lieben, eurer Familie, dem Ehepartner, den Kindern, den Enkelkindern, dem Freundeskreis, der Gemeinde noch zukommen lassen wollt? Und was wäre das für eine Botschaft? Das kann ja nur, so denke ich mir, eine Botschaft sein von größter Wichtigkeit und von besonderer Bedeutung. Und ja, für euch ganz wichtig, dass das so als letzter Gedanke noch bei denen, mit denen ihr das Leben geteilt habt, hängen bleibt. Wir kennen alle solche Botschaften, die Menschen im Angesicht ihres Endes vor Augen haben. Einer ist Bonhoeffer. Und seine letzte Botschaft, die er geschrieben hat in Form eines Briefes, singen wir auch. Von guten Mächten wunderbar geborgen ist ja nichts anderes als Auszüge des letzten Briefes von Dietrich Bonhoeffer an seine Verlobte. Wir kennen auch Martin Luther King. Der hatte sein Ende zwar noch nicht vor Augen, er wurde ja erschossen, aber in einer seiner letzten großen Rede hat er gesagt, ich habe einen Traum, dass die Schwarzen und die Weißen sich vertragen, akzeptieren und wertschätzen können. Ich weiß nicht, die letzte Botschaft von Nawalny, der ja im Gefängnis gestorben ist, der konnte ja keine letzten Botschaften so von sich geben, sondern die letzte Botschaft war immer, wenn der Richter oder die Richterin gefragt hat, Angeklagter, Sie haben das letzte Wort. Und bei seiner letzten Gerichtsverhandlung hat er dann aber auch noch eine sehr wichtige Botschaft von sich gegeben, indem er gesagt hat, was soll ich sagen, euer Ehren? Soll ich mit Ihnen vielleicht über Gott und Erlösung reden? Die Sache ist nämlich die, ich bin ein gläubiger Mensch. Bei der Antikorruptionsstiftung in meinem Umfeld werde ich eher damit aufgezogen. Die Leute sind da meist Atheisten und ich war auch mal einer und sogar ein ziemlich Militanter. Aber jetzt bin ich ein gläubiger Mensch und das hilft mir sehr bei dem, was ich tue und bei dem Weg, den ich vor mir habe. Im Angesicht des Todes noch etwas Wichtiges von sich geben. Aber es gibt ja auch das andere Beispiel, Nelson Mandela zum Beispiel, der in Südafrika gekämpft hat, 30 Jahre für seinen Kampf ins Gefängnis gegangen ist, rauskam, Präsident wurde und hinterher noch Friedensnobelpreisträger wurde und hat dann, wie soll ich sagen, auch noch die Früchte seines Kampfes ernten können. Jetzt habe ich so Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens genannt. Wichtige Leute mag vielleicht der eine oder andere sagen. Und dennoch gibt es das doch auch in unserem Leben, bei mir und bei euch, dass wir Menschen kennen, die so letzte Botschaften haben. In meiner Familie war das Tante Rosa. Sie liebte unseren ältesten Jungen über alles, hatte selber keine Kinder. Und die Tante Rosa war für unseren Jungen die Verbündete schlechthin. Ich habe sie beerdigt, es war alles besprochen und 2 Tage vor dem Tod rief sie an, bevor sie starb, rief sie an und sagte, kann ich noch mal den Jungen sprechen? Oh, habe ich gedacht, ja, ich möchte mich doch zumindest verabschieden. Wow, habe ich gedacht, jetzt wird das vielleicht ein bisschen grenzwertig. dann habe ich gesagt, komm her, Tante Rosa ist da. Und dann haben die telefoniert und ich bin dann rausgegangen, damit er so ein bisschen unbefangen reden konnte. Und dann habe ich den laut lachen hören. Und dann wurde es auch ein bisschen ruhiger. Und so nach einer Viertelstunde war das Ganze beendet. Und dann kam er und dann sage ich, was war das denn für ein Gespräch mit Tante Rosa? Ja, die Tante Rosa hat sich von mir verabschiedet und sie hat mich gefragt, Junge, was war das Lustigste, was wir beide in unserem Leben erlebt haben? Und dann hat er gesagt, Tante Rosa, als du zum ersten Mal mit 63 eine Sahnetorte gebacken hast, sie stolz ins Wohnzimmer getragen hat und dann ist sie dir von der Kuchenplatte gerutscht und auf den Boden geknallt und dann haben wir beide uns zum Entsetzen aller Gäste auf den Boden gekniet und mit Löffeln so ein bisschen von der Torte gegessen. Sag ich, und das war's? Nee. Und dann hat sie mir gesagt, sie kommt mich nicht mehr besuchen. Sie kommt nicht mehr. Sie geht zu Jesus. Und mit dem ist sie ja schon das ganze Leben unterwegs. Und dann hat sie mir gesagt, wenn ich bei Jesus bleibe, dann ist alles in Ordnung. Dann werden wir uns bei Jesus treffen. Ja, hat er gesagt, Tante Rosa, dann machen wir das doch. Als ich dann die Trauerfeier gemacht habe, saß der sowas von entspannt da, weil eigentlich alles, was mit dem Abschied nehmen von seiner Lieblingstante zu regeln war, geregelt war, besprochen war. Das Lebensende vor Augen und eine wichtige Botschaft sagen. Ehrlich, ich hätte das der Tante gar nicht so richtig zugetraut. Sein Lebensende vor Augen hat auch Paulus. Er sitzt in einem römischen Gefängnis. Und er hat sein Ende vor Augen und schreibt dem jungen Timotheus, den er für einen brillanten Verkündiger des Wortes Gottes hielt, eine letzte Nachricht. Und was der Paulus sozusagen als letzte Nachricht, als Stabübergabe schreibt, das hören wir jetzt. Das heißt, Paulus hat sein Ende vor Augen und er muss alle seine Dienste, alles, was ihn ausgezeichnet hat, loslassen. Und er will, dass der Timotheus jetzt nicht verhalten ist und ängstlich ist und sagt, was mache ich jetzt bloß ohne Paulus? Der soll zupacken. Und wie das Zupacken aussieht, das schreibt er nun. Und wir können das lesen im 2. Timotheusbrief im Kapitel 4, Vers 1 folgende. Paulus schreibt also, ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft. Und jetzt kommt der wichtigste Satz. Verkündige die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und gründlicher Unterweisung fehlen. Denn es kommt die Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was immer auch geschieht. Sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums über deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe den Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tage geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. In meiner Übersetzung der NGÜ steht da drüber das Vermächtnis des Apostels. Ich benenne diesen Text, diesen Brief schlichtweg als Stabwechsel. Der eine geht, lässt los, muss loslassen und der andere soll zupacken. Die Nachricht aber von Paulus ist ein bisschen eingefärbt von dem Zukunftsbild, was Paulus in sich trägt. Ein Zukunftsbild über die christlichen Gemeinden und Gemeinschaften. Und deshalb ist die Botschaft, die Paulus dem jungen Timotheus schreibt, von größter Relevanz. Und deswegen schreibt er und bringt es auf einen Satz: Verkündige das Wort Gottes. Bring es kompromisslos, mit Nachdruck, mit Engagement, mit Eindringlichkeit zu den Menschen, damit diese Botschaft die Herzen erreicht. Das ist ja, ich sage immer, das sind, wenn ich predige, dann sehe ich bei euch 20 Zentimeter, bei jedem sehe ich 20 Zentimeter, nämlich vom Kopf zum Herz. Was ich rede, erreicht vielleicht euer Kopf. Aber eigentlich möchten wir ja mit der Verkündigung 20 Zentimeter tiefer gehen und das Herz treffen. Und deswegen sagt jetzt auch hier Paulus zu Timotheus, dass diese Botschaft die Herzen erreichen soll. Und wenn es den Menschen im innersten Zentrum seines Lebens erreicht, dann nimmt er auch Korrekturen vor, eine neue Ausrichtung. Und dann beginnt der Prozess, wir würden sagen der Buße, oder wir würden sagen der Prozess des Umdenkens, der Neuausrichtung und einer neuen Wegbeschreibung für jeden Einzelnen. Paulus trägt die Befürchtung in sich, die ich übrigens auch heute habe, dass die Gottesbotschaft ihre prägende Kraft bei den Menschen verliert. Ich kenne das auch und viele von uns haben die Befürchtung, dass die gute Botschaft, die gute Nachricht, ja, die sinnstiftende Botschaft Gottes für unser Leben ausgedünnt wird, verwässert wird. Und alles, was ausgedünnt und verwässert wird, verliert an Wirkkraft. Die Ermahnung des Apostels ist so dringend, weil die Tatsache, dass Jesus Christus wiederkommen wird, auch das Ende der Gnadenzeit ist. Und Paulus schreibt dem Timotheus: Mach es! Rette die Leute mit der Botschaft Gottes, solange es noch die Gnadenzeit geht und die Leute sich entscheiden können, sich ändern können. Denn um was geht es? Es geht um Leben oder Tod. Die Aufgabe von Timotheus ist ein Heroldsdienst. Und was macht ein Herold? Ein Herold zieht durchs Land und verkündigt nicht sich selbst, sondern ein Herold zieht durchs Land und verkündigt die Worte des Königs. Was stand am Kreuz? Henri, Jesus von Nazareth, König der Juden. Ein Herold zieht durchs Land und verkündigt die Botschaft des Königs. Und Timotheus und wir sollen Botschafter Gottes sein. Und wenn es in der biblischen Botschaft, in der Christusbotschaft um Rettung von Menschen geht, dann hört mal, hört ihr den Krankenwagen? Ich habe den bestellt. Wenn es um Rettung geht, dann machen wir Tatütata, dann fährt die Feuerwehr, der Notarzt. Die fahren mit Radau und Krach durch die Straßen, macht die Weg frei. Wir müssen dahin, wo ein Mensch gerettet werden muss. Und wenn es uns Christen um die Rettungsbotschaft gibt, dann frage ich mich manchmal, warum sind wir so schweigsam, so still, so kleinlaut, so zurückhaltend? Könnten wir nicht so unserer Phonetik, also unserer Ausdrucksweise, unserem Reden vielleicht ein bisschen mehr Dampf hintergeben oder mehr Kraft geben? Also, es geht um das Kernanliegen des Paulus und das trägt er zu Timotheus. Er soll diese Aufforderung befolgen, denn es geht ja um die Ewigkeit. Und für Paulus und für Timotheus war klar, was hoffentlich für uns auch alle klar ist, wann beginnt die Ewigkeit? Die Ewigkeit beginnt nicht irgendwann in der Zukunft, sondern an dem Tag, wo ich mein Leben Jesus Christus übergebe, beginnt für mich die Ewigkeit. Und dann laufe ich durch mein Leben, wie immer es sich gestaltet, mit Höhen und Tiefen, dann laufe ich immer durch mein Leben mit der Perspektive der Ewigkeit an meiner Seite. Und deswegen ist es dem Apostel so wichtig, darauf hinzuweisen, dass nicht irgendetwas verkündigt wird, sondern dass Christus verkündigt wird, dass er der Herr unseres Lebens ist und dass er auch der Herr unseres Lebens ist über die Begrenztheit unseres Lebens hinaus. Und diese Worte oder diese Botschaft finden wir in den Paulusbriefen an unterschiedlicher Stelle und die ganze Schrift zeugt von Jesus Christus. Deshalb muss auch die Christuszentriertheit der Mittelpunkt unseres Lebens und unserer Verkündigung sein. Wenn der Simon auf der Homepage schreibt, was er als Pastor hier will, dann steht da nämlich, er will Jesus Christus wichtig machen und den Leuten nahebringen. So ähnlich steht das da. Und genau das ist es. Alle unsere Verkündigung soll diesem dienen. Wenn Timotheus und auch wir verkündigen, was Gott durch Jesus Christus getan hat, ja, dann trägt unsere Botschaft da drin den Glauben. Und wenn wir die Botschaft Gottes und die Botschaft von Jesus Christus verkündigen, dann sind wir für Menschen, die noch keinen Christusbezug haben, die noch keine Gottesnähe haben, dann sind wir sozusagen die Wegbereiter und wenn Leute das hören, erwächst möglicherweise daraus der Glaube. Machen können wir das nicht, sondern wir können nur die Verkündigung vorantreiben und können darum beten und den Heiligen Geist bitten, dass das wie so ein Same in den Menschen hineinfällt und Frucht bringt. Wenn wir Glauben machen könnten, wäre das schön, da wüsste ich auch in meiner Familie, wo ich anfangen könnte. Und dann sagt der Paulus, wenn ich den immer so lese, dann denke ich immer, der hat zwar den Timotheus gemeint, aber der kennt mich auch. Dann sagt er, es gibt keine Unzeit, die Botschaft zu verkündigen. Also du, es, und ich bin dann immer so, naja, Ich würde ja gerne mal mit dem über den Glauben reden, aber das geht jetzt ja hier nicht. Wir sind ja auf einer Geburtstagsfeier und da passt das nicht. Und dann sagt der Paulus, pfeif doch draus, egal ob du auf einer Geburtstagsfeier, wo immer die Menschen dir vor die Füße stolpern, sag ihnen das, was du zu sagen hast. Sag ihnen auch die Christusbotschaft an. Sag ihnen auch, was ihr Lebenssinn ist oder frag sie, was in ihrem Lebenssinn ist. Bei Menschen habe ich das beobachtet und auch in schwierigen Situationen habe ich es bei mir auch beobachtet. Wer ein Warum hat, erträgt fast jedes Wie. Wenn ich das Warum habe, dass Jesus Christus die Mitte meines Lebens ist, dann ertrage ich auch das Wie, dass ich vielleicht am Arbeitsplatz, im Fitnessstudio ausgelacht werde. Und manche Leute schämen sich ja schon, wenn sie am Wochenende dann gefragt werden, also morgen vielleicht, Montag auf dem Arbeitsplatz, was hast du denn am Sonntag gemacht? Es war ja ein sonniger Tag, warst du auch im Biergarten? Und wenn ihr dann sagt, nee, ich war erstmal im Gottesdienst, dann kommt das bei manchen Leuten schräg rüber. Und weil man das weiß, sagt man das schon nicht. Aber wenn mein Warum meine Christusbeziehung ist, dann muss ich eigentlich auch das Wie ertragen, dass ich ausgelacht oder verlacht werde. Paulus öffnet uns sozusagen den Blick für den Himmel und deswegen darf uns auch nichts abhalten. Und der schreibt ja hier keinen schmeichelnden Brief an den Timotheus, der schreibt ihm ja auch, und du wirst auch leiden müssen. Wir feiern heute hier sehr friedlich Gottesdienst, ein paar Flugstunden entfernt, wo Christen verfolgt werden, wenn die sich im Hauskreis oder in der Hauskirche treffen. Die müssen dann zittern, dass irgendeiner kommt und sie abholt. Paulus spricht auch vom Gericht. Das hören ja nun viele Menschen auch nicht so gerne. Gericht ist ja auch immer was Unangenehmes und da muss man sich ja rechtfertigen und verteidigen. Aber Paulus sagt ja auch, wenn er vom Gericht spricht und schreibt das auch, dass wer Jesus an seiner Seite hat, durch das Gericht kommt. Und sozusagen die Rettung hat. Wir sind Botschafter in dieser Welt und diese Welt ist gekennzeichnet durch Streit, durch Auseinandersetzung, durch Hass, durch Krieg. Und gestern Abend, als ich dann irgendwann um 11 Uhr nochmal die Nachrichten gelesen habe, das wird ja immer verrückter. Jetzt kommen die da hinten auch noch an und werfen Drohnen auf die Israelis. Nimmt das denn kein Ende? Und für mich, wenn ich solche Nachrichten höre, verdunkelt sich immer die Welt. Und es gibt ja auch Leute, die hören sich schon keine Nachrichten mehr an, weil sie es einfach unerträglich finden. Und in einer verdunkelten Welt ist, wenn wir die Christusbotschaft verkündigen, so etwas wie, wenn wir ein Licht dahin tragen. Und zwar ein Licht, das niemand ausblasen kann, ein Licht, das nicht ausgeht, das nicht ausgelöscht werden kann. Und oft gehört ja auch, wenn wir die biblische Botschaft zu anderen Menschen tragen, ist mit dazu, dass wir auf taube Ohren stoßen. Ich habe ja von der ersten Klasse an in der Schule was von Jesus Christus gehört und dem Kindergottesdienst und so und habe das auch immer so zur Kenntnis genommen. Aber so richtig durchgedrungen ist das bei mir nicht. Das war dann erst so mit 15, 16. Da hat dann die Gottesbotschaft sich durch meine tauben Ohren durchgebohrt und das war dann auch die Chance, dass mein Herz erreicht wurde. Und warum hat sich das durchgebohrt? Weil ich Kindergottesdiensthelfer hatte, Jungscherhelfer hatte, also Mitarbeiter hatte, bei denen ich dann immer sehr nervig war, die meine ganzen Fragen ausgehalten haben. Und dass das dann so nach und nach durchgedrungen ist, dass die anderen, die mit mir unterwegs waren, zwei Gaben hatten, nämlich Langmut und Geduld. Und wie oft ist das so, dass man manchmal sagt, oh, ich könnte jetzt diese Rasselbande irgendwie an die Wand schlagen, weil die einen sowas von nerven. Das ist ja manchmal auch unerträglich und dann hast du da irgendwas vorbereitet und willst ein Feuerwerk von einer durchdachten Gruppenstunde durchziehen und dann kommt so ein Nervi an und schießt dir alles in den Boden. Langmut und Geduld. Wir brauchen einen langen Atem immer wieder. Dann spricht Paulus auch noch von Belehrung, ne? Also da geht es auch um Lehre und das ist auch wichtig, dass wir lehren, dass wir unterrichten, dass wir unterweisen, das ist biblischer Unterricht oder wie immer das bei euch heißt oder Bibelkunde oder wo immer, müssen wir auch lehren und unterweisen. Und warum müssen wir das machen? Damit nicht nur Gottes Wort die Menschen erreicht, sondern über Gottes Wort auch Gottes Heilsplan die Menschen hören. Und da geht es jetzt nicht um Emotionen und es geht nicht um meine Vorstellung und es geht nicht um meine erfahrenen Traditionen und es geht auch nicht um meine erworbenen Weltanschauungen, um alles das geht es nicht, sondern Paulus hat sich immer wieder auch in der Welt auseinandergesetzt mit den falschen Lehren. Und das schreibt er jetzt den Timotheus auch und sagt, mir ist das so gegangen und dir wird es nicht anders gehen und uns geht es heute auch nicht anders. Und was müssen wir uns manchmal für einen Unsinn anhören? Ne? Da kriegst du den größten Schwachsinn an der Backe gesagt, nicht? Und musst dann irgendwie noch Fassung bewahren. Ich bin keine Blühbirne, deswegen kann ich auch keine Fassung bewahren. Ich polstere dann so raus und so richtig evangelistisch ist das, glaube ich, auch nicht. Also, der Maßstab, nicht der Zollstock, nicht? Der Maßstab ist letztlich nicht mehr und nicht weniger als die Botschaft. Und die Botschaft, das Evangelium, führt zur Freiheit. Und wenn die Botschaft des Evangeliums mich zur Freiheit führt, ja, dann bringt sie mich weg von der Gefangenschaft. Und was nimmt mich denn gefangen? Meine Angst? Mein Zweifel? Meine Eitelkeit? Meine Minderwertigkeitsgefühle? Oder dass ich nicht so angesehen werde, dass ich nicht so integriert bin? Das Evangelium führt zur Freiheit weg von der Gefangenschaft. Und das Evangelium führt zur Liebe und zur Annahme weg von Hass und Abgrenzung. Ich darf das ja eigentlich nicht sagen, aber ist ja auch im Livestream. Ich sag's trotzdem mal. Hab da eine Tochter und die hatte sich maßlos aufgeregt und war richtig zornig. Und dann sagte meine Frau zu ihr, ja nun richtig mal nicht auf, Gott liebt jeden Menschen, auch die, über die du dich jetzt aufregst. Und da stellst du dich hin und sagst, dann ist ja alles in Ordnung. Wenn Gott die liebt, muss ich die ja nicht lieben. Das Evangelium führt zum Willen Gottes und weg vom eigenen Willen. So wie es im Vaterunser ja auch wir sprechen, dein Wille geschehe. Die einen sagen, die biblische Botschaft ist zu exklusiv, die anderen sagen, sie ist zu anstößig, andere sagen, sie ist einfach. Die Leute sagen viel, aber wenn ich die biblische Botschaft ernst nehme, ich glaube, dass manche sich immer wehren und abwehren, hat letztlich darin seinen Grund, dass das Annehmen der biblischen Botschaft für mich und mein Leben Konsequenzen hat. Sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Und es führt zur Veränderung. Und ich sehe, dass viele Menschen eine tiefe Sehnsucht haben, nicht nur junge Leute, auch ältere Leute, haben alle eine tiefe Sehnsucht nach Verbindlichkeit, nach Sicherheit und nach Hoffnung. Und damit biege ich jetzt in die Schlusskurve ein. Ich mache mir das mit der Hoffnung deutlich an meinen 5 Fingern. Paulus sagt, wir haben einen Hoffnungsgrund, denn keiner von uns glaubt ja grundlos. Und der Hoffnungsgrund, das ist Gott, der uns geschaffen hat, jeden Einzelnen als ein einmaliges und unverwechselbares Original. Das Zweite ist, wir haben ein Hoffnungszeichen. Und das Hoffnungszeichen hat Gott selbst in die Welt eingepflanzt, das ist Jesus Christus. Und da können wir nicht nur die Weihnachtsgeschichte sehen, sondern wir müssen die ganze Geschichte sehen. Denn bei Kreuz und Auferstehung wird es ja für uns erst spannend. Also wir haben ein Hoffnungszeichen. Und das Dritte ist, wir haben eine Hoffnungsbotschaft. Wenn du schuldig wirst, wenn dir die Dinge aus der Hand gleiten und wenn es dich ärgert und bereust das und so, dann haben wir diese Hoffnungsbotschaft, dass über die Vergebung es immer wieder eine Chance gibt und einen Neustart gibt. Und zwar, ich kann neu starten, ohne mir das Alte immer vorhalten zu müssen. Ich sage immer, ich liebe tragende Rollen, aber keine nachtragenden. Ja, und das Vierte, das sind Hoffnungsorte. Und wenn ich von Hoffnungsorten spreche, da meine ich nicht Golgatha oder die in Bechala, die Kapelle, wo der Ort lokalisiert ist, wo Jesus geboren wurde. Und ich meine auch nicht die Erlöserkirche, sondern ich meine Hoffnungsorte. Und ich bin heute in einem Hoffnungsort. Eure Gemeinde, unsere Gemeinde ist ein Hoffnungsort. Und vielleicht ladet ihr die Leute mal ein und sagt dann nicht, komm mal mit in den Gottesdienst oder in die Gemeinde, komm mal mit zu meinem Hoffnungsort. Vielleicht hörst du da was, was dir gut tut. Und das Fünfte ist eigentlich die wichtigste Frage. Was sind Christinnen und Christen, die hier an dem Hoffnungsort sitzen, Sonntag für Sonntag und so? Was seid ihr? Ganz einfach. Ihr seid Hoffnungsträger. Wir haben einen Hoffnungsgrund, wir haben ein Hoffnungszeichen, wir haben eine Hoffnungsbotschaft, wir haben Hoffnungsorte und wir selbst sind Hoffnungsträger. Und nicht mehr und weniger meint jetzt auch Paulus in seinem Stabwechsel an Timotheus, sei als Verkündiger des Wortes Gottes ein Hoffnungsträger für die Menschen. Und jetzt machen wir das auch alle mal. Amen. Ich bete noch kurz. Lieber Vater, wir danken dir für diese Gemeinschaft in diesem Gottesdienst, für deine Botschaft. Wir danken dir für die Verkündigung im Wort, im Gebet, im Lied und durch die Technik. Wir denken auch an die Menschen, die am Livestream diesen Gottesdienst miterleben, nacherleben, die vielleicht krank sind und nicht mehr kommen können. Schenke du allen deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du unser Hoffnungsgrund bist, weil du uns geschaffen hast. Wir danken dir, dass du uns so ein glaubwürdiges, überzeugendes Hoffnungszeichen in deinem Sohn Jesus Christus geschenkt hast. Wir leben von der rettenden Botschaft, deiner Hoffnungsbotschaft, und wir freuen uns, dass es so viele Orte der Hoffnung gibt. Und nun lass uns alle gemeinsam zu Hoffnungsträgern werden. In der Kinderarbeit, in der Jugendarbeit, im Seniorenclub. Was immer hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tun, lass immer sie auch ein Zeichen deiner Hoffnung sein. Amen.